Ja, hallo an alle, die uns zuhören.
Ein Ball für zwei. Der NDR 2 Fußball-Podcast.
Eigentlich wollten wir aus dem Vereinsheim des Tennisclub Schwarz-Weiß Frankfurt senden, aber die haben heute geschlossen. Irgendjemand muss da alle Tennisbälle geklaut haben. Komisch. Egal. Wir fühlen uns ja mittlerweile auch hier in diesem NDR2-Studio wohl und mittlerweile riecht es auch so ein bisschen nach dem Eau de Toilette von Fabian Wittke. Ein frischer Duft, finde ich.
Ja, absolut. Vielen Dank und ich freue mich wirklich so sehr, denn auf diese Begrüßung hat er spitzbübisch schon seit Wochen hingearbeitet.
Seit Jahren.
Der Mann, der gestern noch bei seinem Lieblings-Nobel-Italiener mit seiner Modelfreundin saß, aber heute mit seiner Protzkarre hierher gekommen ist. Wir freuen uns auch in dieser Folge 4 auf Michael Augustin.
Schönen guten Tag.
Ja, was haben wir heute anzubieten? Natürlich, eines ist ja klar, wir müssen auf das Derby im Norden sprechen. Und zwar ist das natürlich der Hamburger Sportverein zu Gast bei Werder Bremen.
Ich dachte, wir reden über Hertha, Augsburg und Hoffenheim, hast du mir erzählt.
Okay, ich dachte, wir fangen mit dem Derby an.
Ja, aber machen wir.
Wir können auch noch kurz switchen. Also so viel Gestaltungsfreiraum ließe ich dir.
Nein.
Bevor wir zu diesem wunderbaren Thema kommen und vor allen Dingen auch darauf zu sprechen, weshalb wir dieses Spiel nicht Derby oder nur einfach Nordduell nennen, sondern Derby, möchte ich noch einen Mann nicht vergessen an dieser Stelle. Das ist hinter der großen Glasfassade in der Regie auch heute wieder der geschätzte Kollege Moritz Casalet.
Na, seid ihr schon im Derby-Modus?
Hallo, ich bin auch da.
Andrea ist auch da, unsere Technikerin.
Andrea. Liebe Grüße.
Das ist so ein bisschen wie im Aquarium übrigens. Ich komme mir vor wie so ein Fisch im Zoo. Wir sind hier in dem Studio an dem Mikrofon und von draußen gucken die beiden zu. Ich komme mir so ein bisschen fischig vor.
Ja, die haben auch Glubschaugen, wenn man von drin nach draußen schaut.
Ich käme aber nie auf die Idee, euch zu füttern.
Nee.
Außer mit Infos.
Wir haben auch gut gegessen. Wir sind übrigens die Zugangsberechtigung für die abgesperrten Bereiche im Stadion. Wir sind beides Fußballreporter der NDR 2 Bundesliga-Show. Nehmt euch mit in unseren Arbeitsalltag. Und an dieser Stelle auch ein kleiner Warnhinweis. Auch diese vierte Folge von Ein Ball für zwei könnte klitzekleine Spuren von Ironie enthalten.
Außerdem sind wir so eine Art Nacktscanner oder die Jugend von heute würde uns vielleicht auch Instagram-Story nennen. Also wir nehmen euch damit hin, wo es sonst nur ganz, ganz schwer Einblicke gibt. Kann man das so sagen, Michael?
Das kann man so sagen.
Wollen wir loslegen?
Legen wir los mit dem 108. Nord Derby. Derby, wie denn nun?
Genau, wir haben ja unsere ADB, haben wir euch schon mal vorgestellt, die Aussprache-Datenbank. Viele fragen sich wahrscheinlich, was haben die beim NDR eigentlich für einen Sprachfehler? Das heißt doch Nord Derby. Nein, tatsächlich sprechen wir von diesem Nordduell immer von einem Derby. Und um uns diese Bestätigung zu holen, damit wir auch gleich richtig loslegen können. Andrea hat sich gerade eben selbst schon angekündigt. So ist sie, so kennen wir, so schätzen wir und so lieben wir sie. Andrea, folgenden Ton jetzt bitte abfahren.
Derby.
Also, das ist ein Nord. Andrea, nochmal.
Derby.
Ja.
Zwischen Werder Bremen und dem HSV.
Ja.
Und das Vorspiel hat ja genau genommen schon am Sonntag begonnen bei der Mitgliederversammlung des HSV. Da wurde ein neuer Präsident des Breitensportvereins gewählt. Der HSV hat ja insgesamt 30 Sportarten, Bowling, Boxen, Skat, Darts, die ganze große Palette. Wie wir inzwischen wissen, wurde ja Bernd Hoffmann gewählt. Er hat diese Wahl gewonnen, ist somit auch im Aufsichtsrat der Fußball AG, hat also jetzt auch direkten Einfluss auf die Bundesliga-Fußballer. Und er hat schon mal so ein bisschen seine Vorfreude auf das Derby zum Ausdruck gebracht, mit dieser nicht ganz glücklich formulierten Aussage, wie ich finde.
Schon nächsten Samstag 18.30 Uhr kommen wir mit 4.000 oder 5.000 Hamburgern zu Werder Bremen und dann werden wir da mal ordentlich aufmischen. In diesem Sinne nur der HSV.
Da feixt er sich eins, da lacht er. Das erinnert mich so ein bisschen an Bierzeltreden auf CSU-Parteitagen in der tiefsten bayerischen Provinz. Wahrscheinlich muss er solche Aussagen tätigen, weil er hat ja die Wahl gegen den bisherigen Amtsinhaber Jens Meyer mit knapper Mehrheit, mit minimaler Mehrheit von nur 25 Stimmen Vorsprung gewonnen. Aber ganz im Ernst, das geht doch gar nicht nach den Vorkommnissen letzten Samstag. Die aggressive Stimmung im Stadion, vermummte HSV-Fans, ich will lieber von Chaoten sprechen, wollten die Mannschaft attackieren, wollten den Innenraum betreten, konnten nur von Ordnern und Polizisten daran gehindert werden. Dann dieser Spruchbanner.
Ja. Mit der Uhr, ne?
Mit der Uhr, genau. Also bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt.
Ja.
Ohnehin sind das ja immer brisante Duelle zwischen Werder und dem HSV. Muss er, ehrlich gesagt, nicht machen. Hat er doch eigentlich gar nicht nötig.
Das hat aber auch unter der Woche vielleicht auch so ein bisschen Aggressivität bei der Mannschaft ausgelöst. Und zwar sind da ja im Trainingsbetrieb gleich mehrere beim HSV zusammengeprallt. Unter anderem Luis Holtby mit dem Schienbein des Jungstars Fiete Arp. Und da habe ich dann gesehen, beide sind ja liegen geblieben, beide eine große Schienbeinwunde, dass Fiete Arp mit dem Maxi-Cosi vom Platz getragen wurde.
Ja, bei Bernd Hoffmann, finde ich, kommt bei dieser Aussage auch so die ganze Überheblichkeit mit durch, die den HSV ja so ein bisschen auszeichnet. Da habe ich ein sehr interessantes Zitat gefunden von Timo Horn, nicht von Timo Horn, der beim 1. FC Köln im Tor steht, sondern vom Supporterchef des HSV, der heißt auch Timo Horn. Und er hat gesagt, der HSV ist ein verzogener Juppie, der nichts auf die Reihe bringt, dank Papas Geld, aber mit dem Porsche durch die Straßen düst und auf dicke Hose macht.
Boah, das sagt er.
Das sagt er als Supporterschef. Und ich finde, das kommt auch so ein bisschen bei dem, was Bernd Hoffmann da am vergangenen Sonntag zu Wort gegeben hat, zu Protokoll gegeben hat, auch mit durch. Wir müssen aber der Vollständigkeit halber auch sagen, dass Bernd Hoffmann inzwischen zurückgerudert hat und auch seinen Fehler eingesehen hat. Er hat sich entschuldigt und hat davon gesprochen, dass es vielleicht die falsche Wortwahl gewesen sei.
Aber mit so protzigen Sportwagen fährt doch eigentlich nur Tim Wiese durch Hamburg, oder nicht?
Ja, und das ist eigentlich eine schöne Überleitung, denn das Nord Derby hat ja auch eine unfassbar große Geschichte. Welche fällt dir als erstes ein?
Ja, Moritz hat das Stichwort eigentlich schon gegeben, ne? Tim Wiese. Tim Wiese war ja lange Zeit der Werder-Held in den zahlreichen Nordderbys, vor allen Dingen so in den Jahren 2008, 2009.
Ja.
Und das Feindbild des HSV. Ich erinnere mich da an ein Nordderby, das so ungefähr 10 Jahre her ist, Mai 2008. Das war am 32. Spieltag. Damals war der HSV Tabellenvierter, Werder Tabellenzweiter, kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht vorstellen. Beide haben um die Champions League gespielt. Und da kam es in Hamburg zu diesem Duell und es kam zu der Szene, ich war als Reporter im Stadion, die war schon legendär. So hat sich diese Szene damals von unserem Kollegen Holger Gersker reportiert im Radio angehört.
Die Treterei in der Hamburger Arena hat einen neuen Höhepunkt gefunden mit der Szene, die zum Freistoß führte. Tim Wiese, der Bremer Torhüter, kam raus, wollte einen Ball erlaufen, der für Olic gedacht war und traf den Kroaten mit einem Kung-Fu-Tritt und zwar am Hals, mit den Stollen voran. Unfassbar. Und Lutz Wagner zeigt dem Bremer Keeper nur gelb. Es hätte keinen Elfmeter geben können. Wie gesagt, es war außerhalb des Strafraumes. Aber gelbe Karte nur für den Bremer Keeper. Das war definitiv rot. Aber er darf weiterspielen. Eine Fehlentscheidung.
Brutal. Ein Fundstück übrigens aus dem NDR-Archiv. Bei uns kommt nichts weg. Das ist wie früher bei meiner Oma. Die hat auch noch die Margarinschalen ausgewischt und hat dann die Milch der Katze reingefüllt. Und ja, danach...
Das ist sozusagen wert das Echte für die Ohren, oder?
Das ist auf jeden Fall ein echtes Fundstück, ein ja. Goldstück. Und ich hatte danach die große Freude, Interviews zu führen nach dem Spiel. Hab dann auch Tim Wiese vor das Mikrofon bekommen.
Wie lange ist das jetzt her? Ist das 2009 gewesen?
2008.
2008 ist das gewesen.
7. Mai 2008, genau. Und es ist ja so, dass
vor 10 Jahren.
Vor nicht ganz zehn Jahren. Dass man die Spieler am Spielfeldrand interviewt und die Emotionen kochten hoch, hat man, glaube ich, auch eben gehört. Und ich habe Tim Wiese dann versucht, in diesem Plexiglas-Tunnel zu begleiten, der vom Spielfeld in die Katakomben führt, also quasi in den Bauch der Haupttribüne.
Ja.
Er blieb aber stehen, weil auf der Haupttribüne einige HSV-Fans standen, die beugten sich so herüber und haben ihn mit den Fäusten gedroht und haben ihn gepöbelt und ausgeschimpft, weil er natürlich da sich dieses Foul geleistet hat. Aber er wollte gar nicht mit mir reinkommen. Er hat das so ein bisschen genossen, die Aggression der gegnerischen Fans. Er blieb stehen und hat gesagt, Champions League, Champions League. Also hat die nochmal richtig provoziert.
Dann das bin kann man ich sich aber natürlich bei Tim Wiese überhaupt nicht vorstellen, ne? Dass er jetzt irgendwie auch noch andere Leute provoziert. Okay, ein typischer Wiese.
Ein typischer Wiese, wie wir heute wissen. Das Interview haben wir dann doch nicht draußen geführt, sondern nach ein paar Sekunden, nachdem er fertig war mit seinen Provokationen, ist er mit in den Tunnel gekommen.
Du hast ihn an die Hand genommen.
Ich habe ihn an die Hand genommen, ja, symbolisch. Ja. Ich habe ihn quasi vor mich hergeschoben. Und dann ist dieses Interview, was wir auch aus dem NDR-Archiv herausgekramt haben, entstanden. Bitte reinhören.
Tim Wiese steht bei mir, Torwart von Werder Bremen. Man sagt immer, zum Fußball gehören Emotionen dazu. Waren das heute ein paar Emotionen zu viel?
Ja, sicherlich. Man sieht ja die Spiele, die wir ja gehabt haben hier schon in geraumer Zeit, dass sie immer hektisch waren, immer viele Szenen gehabt in Zweikämpfen. Und, ja, aber mir ist eigentlich jetzt vollkommen egal. Wir haben das Spiel gewonnen und sind auf einem super Weg, die direkte Qualifikation für die Champions League zu erreichen.
Schiedsrichter Wagner hatte viel zu tun, hat einmal gelb-rot gezeigt, einmal rot, beide Karten für Werder Bremen, 10-mal gelb. Haben Sie ein bisschen Glück gehabt vor der Pause, dass Sie nach dem Foul an Olic nur gelb und nicht rot gesehen haben?
Das ist mir eigentlich jetzt scheißegal. Das Spiel ist zu Ende, wir haben das Spiel gewonnen und deswegen interessiert mich das jetzt gar nicht. Also ich glaube, ich habe so einen Ball getroffen leicht und tut mir leid, dass ich ihn auch ein bisschen mitgetroffen habe, aber der Schiedsrichter stand ja nur 5-6 Meter entfernt und hat die Situation, glaube ich, recht gut geklärt.
Haben Sie zwei schon über diese Szene gesprochen, Sie und Ivica Olic?
Nee. Wieso?
Er hat eine ganz schöne Schramme am Hals, habe ich im Vorbeilaufen gesehen.
So ist das im Fußball, ne? Da kann man jetzt nichts machen. Es tut mir leid, dass ich ihn noch getroffen habe, aber ist halt im Fußball, dass das nie ohne Blessuren zu Ende gehen kann.
Da kann man hören, der eine hat auf jeden Fall die Schramme am Hals gehabt, der andere hat vielleicht die Schramme ganz woanders gehabt. Auf jeden Fall ein typischer Wiese und irgendwie für mich nicht richtig verwunderlich, dass dieser Mann danach eine Wrestling-Karriere angestrebt hat.
Ja, er wurde danach ja auch zum großen Hassobjekt der HSV-Fans, wurde ja noch mehrmals Matchwinner im UEFA-Pokal in der darauffolgenden Saison und auch im DFB-Pokal-Halbfinale. Das war übrigens der 32. Spieltag der Saison 2007-2008. Werder ist anschließend in die Champions League eingezogen. Und jetzt will ich die Fans aus Bremen und Hamburg so ein bisschen sentimental machen, wenn wir uns mal die Aufstellung von damals angucken. Beim HSV, Frank Rost im Tor, Vincent Kompany, der heute bei Manchester City spielt, Nigel de Jong, Raphael van der Vaart, dann der ewige David Jarolim, Olic und Guerrero vorne. Und bei Werder, Wiese, wie wir gehört haben, der heutige Sportdirektor Frank Baumann, Mertesacker und Naldo in der Innenverteidigung, Borowski und Diego im Mittelfeld. Mann, waren das noch Zeiten. Und jetzt treffen da am Wochenende der Tabellen 15. und 17. aufeinander.
Absolute Superstars, vor allen Dingen auch, ich habe nämlich auch mal so ein bisschen recherchiert, wenn man sich die Torhymnen anguckt, und zwar die Älteren unter uns werden wissen, früher war das so, dass beim Hamburger Sportverein fast jeder Spieler seinen eigenen Tor-Jingle hatte, also seine eigene Tormusik. Ja. Bei Raphael van der Vaart, weißt du das noch? Oder wisst ihr es noch, Moritz? Weißt du es?
Müsste ich raten, Coldplay irgendwie?
Ja, war auch lange, das stimmt, aber Viva das war nicht Vida? Raphael van der Vaart, weißt du es, Moritz?
Nee, ich weiß auch nicht, ich weiß nur, dass Coldplay mit Viva la Vida lange
Tormusik war. Auch lange? Nee, Raphael van der Vaart hatte damals, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder sagen, ach ja, stimmt, Hit the Road Jack.
Richtig. Na,
Hit the Road Jack, why don't you come back? No, no. Und dann habe ich nochmal ein bisschen weiter gescrollt, denn selbst der dritte Auswechseltorhüter des Hamburger Sportvereins hatte damals seine eigene Tormusik, was ich total witzig finde. Aber auf jeden Fall interessant habe ich mir angestrichen, und zwar Colin Benjamin. Ne? Der hatte damals Los del Rio mit Macarena. Da wird der eine oder andere sagen, Gott sei Dank hat der nicht so viele Tore geschossen. Piotr Tuchowski, Ricky Martin mit Livin' La Vida Loca. Und Ivica Olic hatte damals Bonnie Tyler mit Hero. Ja? I need a hero.
Das ist bescheiden, finde ich.
Absolut, das ist bescheiden. Aber, oder?
Das war doch weit vor seiner Zeit. Ivica Olic ist, glaube ich, Jahrgang 79. Aber egal.
Ja, also das ist das, was ich auf jeden Fall in Sachen Recherche und Superstars noch aufgetan habe. Großes Jahr, wenn man sich die großen Derbys der letzten Jahre anschaut, ist natürlich auch das Jahr 2009.
Oh ja, da gab es vier Duelle innerhalb von 19 Tagen. Ging los mit dem Sieg der Bremer nach Elfmeterschießen im Pokal-Halbfinale in Hamburg. Wieder der Werder-Held Tim Wiese. Dann gab es natürlich die Papierkugel, die dazu geführt hat, dass nicht der HSV, sondern Werder ins UEFA Cup Finale eingezogen ist.
Gehört, dass an den Grundschulen seit 2009 gelehrt wird, dass man Papier, das man nicht mehr braucht, nicht zusammenknüllt, sondern glatt in den Papierschredder packt, damit sowas nie wieder vorkommt.
Und das nochmal eine Erklärung für die Kinder, die vielleicht nach 2009 geboren sind.
Ja.
Es war damals so, Michael Graugart wollte einen Ball zurückspielen, Verteidiger vom HSV, zu Torhüter Frank Rost, und da war eine zerknüllte Papierkugel, die aus einer Choreografie übrig geblieben war, aus der HSV-Fankurve, die dazu führte, dass der Rückpass im Tor aus landete und nicht beim Torhüter. Anschließende Ecke, Tumulte, Baumann, der heutige Sportdirektor, machte das dritte Tor für Werder, und so kam Werder dann weiter.
Die Slapstick.
Die Papierkugel inzwischen im Museum, im Werder-Museum, ein sehr beliebtes Ausstellungsstück.
Ja. Dann gab es noch DFB-Pokal, genau, und dann gab es noch die Liga, in der Liga.
Das war dann relativ unbedeutend. Da hat dann Werder durch zwei Tore von Almeida mit 2-0 gewonnen.
Stimmt,
es gab auch mal, das muss so 2006 gewesen sein, da war Ailton, der ehemalige Bremer Torjäger und auch Torschützenkönig, in der Meistersaison für ein halbes Jahr nach Hamburg ausgeliehen. Beide Mannschaften spielten wieder um die Champions-League-Qualifikation.
Ja.
Und er hatte eine Riesenchance für den HSV gegen Werder Bremen vergeben. Am Ende hat der HSV in die Röhre geguckt. Werder hat sich qualifiziert. Oh, Ailton, riesengroßer Hype damals übrigens. Ich erinnere mich an eine Presserunde. Das war so, dass viele Journalisten dann ein Interview mit ihm geführt haben. Jeder durfte mal eine Frage stellen.
Ganz wichtig ist aber nochmal ganz kurz, da muss man nochmal ganz kurz eine Sache erklären. Das eine ist Papierkugel und das andere ist Kugelblitz.
Also, ja.
Das, ne? Also das darf man jetzt nicht durcheinander bringen.
Wir reden über den Stürmer ohne Hals, über Ailton, der früher mal richtig gut war bei Werder Bremen, beim HSV dann nicht mehr ganz so gut war. Und da gab es eine Presserunde, also um das Medienaufkommen so ein bisschen zu kanalisieren, hat die HSV-Pressestelle gesagt, okay, wir geben jetzt hier nicht, oder der gibt jetzt nicht 10 Einzelinterviews, wir machen einen Termin, da darf Ihnen jeder mal eine Frage stellen. Und ich saß mit meinem Mikrofon neben Ailton in der Gästekabine, hat diese Presserunde stattgefunden, und da gibt es ja immer so einen Schutz, wir sagen Popschutz, der ist blau und da ist der NDR drauf geschrieben. Das ist sozusagen das Branding des Mikrofons, ist auch ganz gut, falls man mal draußen im Wind Interviews macht, soll ja auch in Norddeutschland vorkommen, dass es mal windig ist, dann saugt das so ein bisschen den Wind auf. Und Ailton, wie so ein kleiner Junge, hat den Popschutz genommen, hat da reingebissen, hat damit rumgespielt. Sowas kenne ich eigentlich nur von Kleinkindern. Also Ailton hat daran eine große Freude gehabt. Aber dieses kindliche, das kindliche Mann, das hat ihn ja auch ausgezeichnet, den Kugelblitz.
Absolut. Ich habe noch eine Erinnerung, aber ich möchte, bevor ich noch eine erzähle, auch nochmal aufrufen zum großen Derby, historisch sozusagen hier in Ein Ball für zwei. Also wenn ihr noch eine große Derby-Geschichte habt, wenn ihr sagt, Mensch, bei dem und dem Derby habe ich zum Beispiel meine Freundin kennengelernt oder das war damals eine ganz große Geschichte, weil da ist das und das passiert, dann mailt uns das gerne über eine podcast@ndr.de oder auch über die NDR2-App, über den Messenger. Also
gute
eure
Idee.
Derby-Geschichten interessieren uns brennend. Ich habe noch einen, und zwar war das, bevor wir damals auf Klassenfahrt gefahren sind, das war im Werder-Double-Jahr 2004. Da haben wir uns alle bei mir getroffen, um das Spiel, um das Derby zu schauen. Werder Bremen gegen den HSV, da hat Werder damals ja um die Meisterschaft mitgespielt, das verrät ja schon das Double-Jahr. Und da gab es ja diesen hohen Werder-Sieg und da hat ja Uli Hoeneß noch damals vorher Stimmung gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Da hat Tom Starke beim HSV im Tor gestanden, genau. War eigentlich nicht die Nummer 1 und da hat sich Hoeneß aufgeregt. Wie kann denn der HSV in diesem wichtigen Spiel seinen Ersatzmann ins Tor stellen?
Genau, da hat Werder damals tatsächlich hoch gewonnen.
Tom Starke übrigens inzwischen Torwart bei Bayern München, Herr Hoeneß, ne? Nur mal so zur Erinnerung.
Ja, sozusagen, er hat ihn hochgelobt oder runtergeredet, wie auch immer. Auf jeden Fall, genau, die Erinnerung habe ich noch. Also das war kurz vor der Klassenfahrt und als ich dann von der Klassenfahrt wiederkam, da spielte Werder dann in München dieses legendäre Spiel, das sie dann damals 3-0 bzw. 3-1 gewann. Und da bin ich tatsächlich vor Erschöpfung der Klassenfahrt. Du weißt ja, wie das ist auf Klassenfahrten. Man muss ja immer nachts noch Streiche spielen und so weiter, Zahnpasta unter die Klinke und so weiter und so fort. Es war damals in Barcelona, lange Busrücktour und so weiter und so fort. Ich will euch damit nicht aufhalten, aber es war für mich mein internationaler Wettbewerb damals, den ich persönlich hatte. Und wiedergekommen, erste Halbzeit verschlafen, damals den Videotext angemacht, weil man hatte ja noch kein Smartphone.
Mache ich heute noch.
Videotext angemacht und dann führte Werder zur Halbzeit 3-0 in München. Aber das hat ja mit dem HSV überhaupt gar nichts zu tun.
Wollen wir den Turnaround in die Gegenwart machen? Am Samstag im Bremer Weserstadion das 108. Nordderby der Fußball-Bundesliga. Die letzten 10 Duelle übrigens ausgeglichen. 4 Bremer Siege, 4 Hamburger Siege, 2 Unentschieden. Der HSV gibt ja momentan ein bemitleidenswertes Bild ab, muss man ja ganz klar so sagen. Tabellenvorletzter Bernd Hollerbach hat als Trainer noch kein Spiel gewonnen. Die Hamburger schießen kaum Tore. Ich habe auch ein interessantes Zitat gelesen. Ich will dich einmal mit diesem Zitat konfrontieren. Die Truppe ist überlastet, sie ist demoralisiert und die Einsatzbereitschaft ist nicht etwa besser, sondern sogar schlechter geworden. Wer könnte das wohl gesagt haben?
Wer könnte das gesagt haben?
Moritz, hättest du eine Idee?
Für Tim Wiese ist es zu diplomatisch ausgedrückt.
Es war Hans-Peter Bartels, der Wehrbeauftragte des Bundestages. Er bezog sich gar nicht auf den HSV, sondern auf die Bundeswehr. Aber ich finde, das kann man 1:1 auch auf den HSV anwenden. Die Truppe ist überlastet, sie ist demoralisiert und die Einsatzbereitschaft ist nicht etwa besser, sondern sogar schlechter geworden. Auch unter Trainer Bernd Hollerbach.
Wo du hier gerade schon so ein bisschen so bei denjenigen sind, die sich über den HSV äußern, gibt es eigentlich in Hamburg außer Olli Dietrich noch irgendein Promi, der sich jetzt so richtig dazu äußert? Ich weiß nicht. Ich habe mir das mal so vorgestellt, wie das so sein könnte. Ich meine, höchstens gäbe es ja vielleicht Udo Lindenberg oder so, der irgendwie so,
Hallöchen und so, ich bin jetzt hier am Wochenende und so, großes Derby wieder, Hamburger Sportverein, ja, ist ja hier beim Hotel Atlantico, bei mir zu Hause und so, ja, alles klärchen, großes Spiel und so, wollen wir mal schauen, Punkte einfahren und so.
Hab ich mir so überlegt.
Aber, das sind die NDR2-Kontakte, die unsere Musikredaktion hat. Udo Lindenberg war ganz kurz für 15 Sekunden hier im Studio. Gerade ist er wieder rausgegangen, hat seinen Hut genommen. Oder war das doch Fabian Wittke? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin irritiert.
Ich frage mich. Ich würde mir das mal so wünschen, dass ich auch mal vielleicht Udo Lindenberg da so oben, wie so Rapunzel, einfach so mal so ein bisschen einfach mal herablässt. Einfach mal eine Meinungsäußerung.
Aber ist Udo Lindenberg HSV-Fan?
Nee, aber so generell.
Ich habe ihn auch gerade gefragt. Ist der HSV-Fan?
Nee, der ist nicht HSV-Fan, glaube ich nicht.
Aber trotzdem.
Aber dass der einfach. Ich kann auch keinen anderen nachmachen. Sonst kann ich diesen Gag hier so schlecht einbauen. Also, ne?
Ich mag den Gag. Also Udo Lindenberg übrigens auch.
Hallöchen und so.
Okay, machen wir weiter. Ja, oder wen hast du sonst? Wer ist noch? Über Olli Dietrich haben wir schon mal gesprochen. Der sitzt ja auch immer im HSV-Stadion vor uns. Wer ist noch ein großer HSV-Fan?
Scooter.
Stimmt.
Ja, Scooter.
Yeah, und ich wollte nicht sagen, dass wir.
Hyper.
Okay. Ja.
Tim Melzer.
Stimmt, Tim Melzer.
Carlo von Tiedemann, unser Kollege.
Aber der wird ja NDR auch vieles 90,3. Heißer gekocht als gegessen bei ihm, oder?
Ich würde sagen, wir haben jetzt ja über den HSV schon geredet. Bernd Hoffmann hat ja versucht, am Sonntag schon mal so ein bisschen seine Vorfreude auf das Derby zum Ausdruck zu bringen. Authentische Vorfreude auf das Derby gibt es in Bremen, und zwar bei Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Der hat ja früher auch bei Werder gespielt, nicht in der ersten, nicht in der zweiten, sondern in der dritten Mannschaft.
Und das hören wir uns jetzt mal an.
Klar, es ist was Besonderes, aber ich sage Ihnen, ich habe mich auch als Fan schon sehr auf diese Spiele gefreut. Das begleitet ein Jahr, wenn man so lange wie ich in Bremen lebt, selbst dann auch für Werder arbeitet. Das sind einfach besondere Tage. Und jetzt kriege ich nochmal eine neue Perspektive. Als Spieler werde ich es wohl nicht mehr erleben, aber als jetzt mal als Cheftrainer ist einfach ein toller Tag.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der wirkt auch vor diesem wichtigen Spiel total tiefenentspannt. Nur mal so zur Erinnerung, Werder mit 23 Punkten, 15. punktgleich mit dem 16. Mainz, 6 Punkte vor dem 17. HSV. Natürlich können sich die Bremer absetzen, wenn sie das Derby gegen den HSV gewinnen sollten. Aber so überzeugend war das auch nicht da im Schneetreiben am vergangenen Wochenende in Freiburg, als Werder 0-1 verloren hat. Ich habe mich ja in der vergangenen Woche zur Aussage hinreißen lassen, Werder schafft auf jeden Fall im April vorzeitig den Klassenerhalt. Ich bleibe
da
dabei.
Ich bleibe dabei, mein lieber Freund.
Aber trotzdem glauben die wahrscheinlich auch das, was alle sagen, dass sie einen tollen Fußball spielen. Ja. Das Spiel in Freiburg war nicht doll. Das war einfach nicht gut, was Bremen da gemacht hat.
Ja, und man sagt ja in der Fußballersprache auch gerne, es ist ein probates Mittel. Ne? Die Frage ist eigentlich, warum man das sagt, ein probates Mittel. Man sagt ja auch nicht, die Nase hochzuziehen bei Schnupfen ist ein probates Mittel. Aber zum Beispiel Schüsse aus der zweiten Reihe sind ein probates Mittel. Genauso ist auch ein probates Mittel, dich jetzt zu fragen, lieber Michael, wie geht denn dieses Spiel am Wochenende aus?
Sehr schön, weil wir haben ja auch dazu aktiv aufgerufen, dass ihr uns euer Feedback gibt, positiv wie negativ. Und neulich habe ich mal gehört, tippt doch mal die Spiele, wollte jemand wissen. Ich finde, alle neuen Spiele tippen ist irgendwie langweilig, aber genau das sollten wir tun. Das Derby tippen. Ich sage,
das ist jetzt nicht abgesprochen.
Es wird lange 0-0 stehen am Samstag ab 18:30 im Bremer Weserstadion. Dann wird Max Kruse so nach einer Stunde das 1-0 für Werder erzielen. Dann wirft der HSV alles, was er hat, nach vorne. Das ist nicht so viel offensiv. Und dann macht Florian Kainz per Konter das 2-0. Lange Rede, kurzer Sinn, Werder gewinnt gegen den HSV 2-0.
Ich möchte dazu noch eine Sache ernsthaft sagen. Also,
war ein ernsthafter Tipp.
Ja, genau. Wir haben aber absolut. Schreibe ich auch so auf, 2-0. Gucken wir mal.
Kannst du gerne auf Wiedervorlage legen nächste Woche.
Ich glaube an dieser Stelle, da so unfassbar viel Druck auf dem Kessel ist für beide Mannschaften, weil in der Tabelle, du hast es eben schon vorgerechnet, sollte der HSV tatsächlich verlieren, dann wären das auf Werder alleine 9 Punkte. Und ich glaube auch, dass Werder mit der Situation trotz Heimspiels und so weiter und so fort da nicht so easy mit umgehen wird. Ich glaube tatsächlich, dass das...
Du moderierst gerade ein Unentschieden an.
Ja.
Ist so mein Gefühl.
Ich glaube, dass es tatsächlich beide Mannschaften, wie sagt man so schön, so ein bisschen lähmen wird. So ein bisschen in die Glieder und ins Gefieder gehen wird. Werder hat ja übrigens auch mal eine Möwe als Maskottchen, das nur mal nebenbei. Ich mach's kurz. Ich glaube, es wird ein 1-1.
Was sagst du, Moritz?
Ich hätte auch 2-0 gesagt, ist aber langweilig. Wenn jetzt zweimal 2-0 hier vorkommen, dann sage ich sogar 3-0. In jedem Fall hätte ich einen anderen Spielverlauf vorhergesagt. Ich glaube, dass Werder, wie es inzwischen ja unter Kohfeldt fast schon Tradition hat, in den ersten Minuten so dermaßen Vollgas geben wird, dass der HSV das überstehen muss. Trotzdem wird Werder schon zur Pause mit 1-0 führen und am Ende mit 3-0 gewinnen.
Das war das Regie-Orakel Moritz Kasselet.
Ich musste gerade eben so ein bisschen juxen, weil ich wollte einen schlechten Scherz machen. Ich wollte sagen, so, du sagst ja 3-0, aber ein anderer Spielverlauf. Also der HSV wird erst 1-0 führen, aber am Ende, na gut, aber das ist tatsächlich auch ein schlechter Scherz.
Mit dem Videobeweis ist alles möglich heutzutage. Kann ja sein, dass die 1-0 führen für vielleicht 10 Sekunden.
Worüber müssen wir noch reden? Müssen wir eigentlich nochmal, das habe ich mich gefragt, weil so lange ist es ja noch gar nicht, müssen wir nochmal über dieses Frankfurt gegen Leipzig-Spiel reden, das du ja eingangs auch erwähntest.
Großes Tennis,
mit
ne?
Großes ja. Tennis, ja.
Und können wir machen. Also das Spiel war, glaube ich, gar nicht, ich habe mir die Zusammenfassung angesehen. Frankfurt hat gut gespielt, toll gespielt, ist jetzt
aber ich meine jetzt auch so
alle Achtung, Tabellendritter. Ich fand, das war ein kreativer Fanprotest. Ja. So geht Protest. Ich finde Montagsspiele auch doof, weil Fans natürlich, wenn sie von weiter weg kommen, sich einen Tag, manchmal sogar anderthalb Tage Urlaub nehmen müssen.
Ja.
Ich fand das gut, wie sie das gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die Spieler danach zum Ohrenarzt gegangen sind, weil sie einen Tinnitus haben. Aber das war ein kreativer Protest. So geht Protest. Applaus für alle Frankfurter und die paar Leipziger, die so protestiert haben.
Da lag ja vor allen Dingen so viel Klopapier nachher auch auf dem Spielfeld, dass die Fans ja am nächsten Tag noch von der Rolle waren.
Ja, und der Platzwart hat wahrscheinlich,
Der schippt immer noch.
Viel Papier.
Ja, dann haben wir dazu auch alle Gags untergebracht. Dann können wir weiter nach vorne schauen. Was wollen wir machen? Wollen wir jetzt auf Hannover 96 gegen den Gladbacher Verein als Gast schauen?
Oh ja. Wer ist die schlechteste Mannschaft der Rückrunde? Der HSV. Und die zweitschlechteste ist, ja, wirklich wahr, Borussia Mönchengladbach.
Ja. Der
Gladbach
Gegner
hat
von Hannover 96.
Von Hannover. Auswärtsspiel für Gladbach in Hannover. Die Gladbacher haben zuletzt viermal verloren und haben viermal kein Tor erzielt. Lars Stindl trifft nicht mehr so zuverlässig. Raphael, sein Partner da in der Offensive, ist verletzt. Azar funktioniert momentan auch nicht mehr so. Und deswegen ist die Stimmung schon so ein bisschen gereizt in Mönchengladbach. Das kann man auch nachempfinden, wenn man Max Eberl, den Sportdirektor der Borussia, zuhört. Der ist, verzeiht mir die deutliche Wortwahl, der war ein bisschen angepisst.
Thema Europa willst du wahrscheinlich auch jetzt überhaupt nicht mehr drüber sprechen oder muss man jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen nach unten gucken? Also ich will jetzt nicht nach so einem Spiel...
Also du wolltest jetzt die Frage nach Europa stellen und kommst jetzt im Abschiedskampf? Beides.
Wo steht ihr denn?
Platz 10. Genau. Auf Platz 10. 31 Punkte, Platz 10, ja.
Ja, die Tabelle kann er lesen, aber es sind auch nur 8 mehr als der 16. Mainz und es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Mannschaften, die in der Rückrunde abgeschmiert sind. Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, diese beiden Vereine fallen mir da als erstes ein. Vielleicht dir auch Borussia Mönchengladbach. Entwickelt sich da gerade ein Abstiegskandidat?
Kann auf jeden Fall sein. Also natürlich, wenn du da so im freien Fall bist, vor allen Dingen sind das ja nicht die Ansprüche, die Borussia Mönchengladbach hat. Das haben wir ja gerade eben aus dem
die Champions League.
Interview
Minimum
schon gehört.
Europa League.
Die wollen auf jeden Fall international spielen. Ich meine, wenn man sich die Augenbraue von Dieter Hecking, dem Trainer, anschaut, dann guckt er ja eigentlich immer grimmig. Aber jetzt hat er tatsächlich auch richtig Grund dazu. Einen kleinen Tipp können wir ihm vielleicht geben für das Auswärtsspiel bei Hannover 96.
Wollen wir ihn erstmal hören, was er sagt zur Krise?
Haben wir noch Hecking?
Wir haben Hecking noch.
Warte mal ganz kurz.
Regie bitte.
Ich höre gerade aus der Regie. Wir haben gerade Hecking. Haben wir Hecking?
Ja, liegt vor.
Hecking ist da. Okay, dann gehen wir erst zu Hecking.
Wir waren nie die schlechtere Mannschaft und dann nie Punkte zu machen. Das ist so eine Phase, die muss man als Mannschaft erstmal wegstecken. Ja, und deshalb, wir müssen einfach sehen, dass wir jetzt sehen, dass wir in den nächsten Spielen in Hannover anfangen, wieder mal ein positives Ergebnis zu erzielen. Sei es ein Punkt, sei es ein Sieg, natürlich wäre besser. Aber darum wird es gehen.
Ich war ja auch früher jemand, der gerne hat abschreiben lassen. Meine Nachbarn hatten nicht viel davon, aber trotzdem habe ich es gerne gemacht, weil ich ein sozialer Mensch bin. Und an dieser Stelle, lieber Dieter Hecking, wenn du uns jetzt hörst. Wenn Sie uns jetzt hören, dann möchte ich sagen, dann geben wir Ihnen einen Tipp. Sie sollten aufpassen in Hannover vor diesem Spieler.
Bebu, 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 Bebu.
Ilas Bebu.
5 Tore, 2 Vorlagen, brandgefährlich da im Sturm bei Hannover 96. Neben dem Top-Angreifer Niklas Füllkrug auf jeden Fall einer, den sollte man in der Augenbraue behalten.
Ja, einer der schnellsten Spieler der Fußball-Bundesliga neben Karim Bellarabi und Leon Bailey. Also Bebu hat richtig Tempo. Das kann man so sagen. Also Borussia Mönchengladbach ist die Mannschaft, die momentan einen Abwärtstrend hinlegt. Fabian meldet sich wie in der Schule, ohne Schnippen, du bist nochmal dran.
Ja, mir fällt noch eine Sache zu Dieter Hecking ein. Zu Wolfsburger Zeiten hat er immer ganz gerne erzählt, dass er auch gerne mal nach Siegen ein gutes Glas Rotwein trinkt. Und ich frage mich immer tatsächlich, das ist auch so eine Fußballersprache, also dieses gute Glas Rotwein. Ist es denn tatsächlich jetzt ein guter Rotwein?
Ich hoffe.
Oder
wer trinkt schon freiwillig schlechten Rotwein?
Oder ist das einfach nur so ein Riesenglas? Und bei Dieter Hecking ist es dann auch so am Abend, so wie bei allen, dass das letzte Glas Rotwein steht dann noch so auf dem Nachttisch am nächsten Morgen und eigentlich ist die ganze Flasche weg.
Und morgens ist er dann mit dem falschen Wein aufgestanden.
Nee.
Vielleicht mag er einfach mal ein Glas Wein. Vielleicht belohnt er sich gerne mal mit einem Glas Rotwein.
Ich will mir da nichts unterstellen, aber es fällt mir gerade Dieter Hecking ein.
Aber es gibt noch den VfL Wolfsburg. Der hat momentan als Tabellen-14. Nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem 16. Mainz 05. Und ja, wer uns regelmäßig zuhört, der weiß, wir haben es vorhergesagt. Wir haben den ersten Trainerwechsel der Bundesliga-Saison vorhergesagt. Unser Podcast gibt es ja erst in der 4. Ausgabe. Ja,
obwohl,
bitte.
Michael, waren wir das wirklich?
Wer hat das erfunden?
Oder wer war es?
Ich glaube, Moritz hatte auch da so ein kleines Näschen gehabt. Ne?
Aber dass er zurücktritt,
das
wäre nun nicht
dass
denkbar
es zum
gewesen.
Trainerwechsel kommt, haben wir gesagt, dass er zurücktritt nicht. Und das finde ich persönlich tief traurig, denn Martin Schmidt ist ja ein früherer Automechaniker. Und wenn nun ein früherer Kfz-Mechaniker freiwillig beim VW-Club aussteigt, dann macht mir das Sorgen. Wer kann da helfen? In Wolfsburg hatten sie die Antwort keine 24 Stunden später parat. Bruno Labbadia, Bruno Labbadia ist zurück beim VfL Wolfsburg. Wahrscheinlich auch deswegen, weil er Relegation kann, hat er ja vor 3 Jahren beim HSV bewiesen.
Ja, und vor allen Dingen hat er gesagt, dass er das als total spannend empfindet. Wollen wir ihn als erstes mal hören?
Unbedingt.
Ich hatte einige Möglichkeiten in den anderthalb Jahren. Am Anfang war es so, dass ich mir nicht vorstellen konnte, sofort wieder reinzugehen. Und und jetzt bin ich einfach nach dem Gefühl gegangen, dass ich einfach Lust darauf hatte, diese Aufgabe anzugehen. Einfach da Möglichkeiten sehe und jetzt bin ich hier.
Über 500 Tage war er raus, nachdem er seine Sachen beim HSV packen musste, hat er jetzt gesagt, dass er Sachen gepackt hat und zwar um die nächsten Wochen beim VfL Wolfsburg auch vor Ort zu sein. Und
aber sein Vertrag geht auch nicht nur ein paar Wochen, sondern bis 2019 sogar.
Ja, aber er möchte auf jeden Fall die nächsten Wochen sozusagen erstmal dauerhaft in Wolfsburg sein, um sich da auf den
nicht pendeln.
Verein. Er möchte nicht pendeln.
Auch nicht nach Berlin, das machen ja viele. Ne?
Auch nicht nach Berlin.
Aber er hat ja seinen Hauptwohnsitz in Hamburg.
Aber ich frage mich so, was nimmt Bruno Labbadia in so einen Koffer mit? Wenn der jetzt so, sag ich mal, seine Hartschalenkoffer packt, dann hat er auf jeden Fall so einen schicken...
Ein gutes Eau de Toilette vielleicht, ne?
So einen schicken Ausgehanzug,
ja.
Schicken Anzug.
Laufschuhe, er läuft ja viel.
Absolut. Übrigens...
Wo läuft man denn in Wolfsburg?
Nee, in Hamburg läuft er viel.
In Hamburg habe ich ihn ganz
häufig
gesehen.
Aber jetzt läuft er ja in Wolfsburg wahrscheinlich.
Ich bin ja tatsächlich viel in Hamburg joggenderweise unterwegs.
Fabian bereitet sich, kleiner Insider-Tipp, auf einen Marathon vor, auf den Hamburg-Marathon.
Ja.
Wer war das doch in Wolfsburg? Wer ist denn da? War das Patrick Helmes, der immer laufen musste am Mittellandkanal?
Ja, genau. Straftraining.
Vielleicht kann er den nochmal anrufen, der hat vielleicht ein paar Tipps.
Ja. Absolut. Aber ich habe tatsächlich, das wollte ich noch ganz kurz sagen, ich habe Bruno Labbadia tatsächlich ganz, ganz häufig hier um die Alster joggen sehen, also hier in Hamburg. Und ich bin mir sicher, dass er da auch ein paar Laufschuhe drin haben wird.
Bestimmt. Er kann auf jeden Fall Relegation und damit hat Wolfsburg nun offiziell auch den Abstiegskampf ausgerufen.
Der schöne Bruno ist wieder da.
Bruno Labbadia ist wieder da und ich habe bei Twitter vom Kicker eine Tafel gesehen, so eine Grafik, die fand ich sehr interessant.
Ja.
Die ist eigentlich völlig nüchtern, aber irgendwie auch komisch und lustig und auch bedenklich. Siege 4, Cheftrainer 3. Bruno Labbadia ist nämlich der 3. Cheftrainer des VfL Wolfsburg nach Andres Jonker und nach Martin Schmidt. Wolfsburg hat fast so viele Cheftrainer wie Saisonsiege. Also da läuft einiges schief.
Ich habe noch was Interessantes mir rausgeschrieben. Und zwar habe ich gesehen, dass Bruno Labbadia ja gelernter Versicherungskaufmann ist. Und von daher, ich meine, wer soll eine Klasse halt sichern, wenn nicht ein Versicherungskaufmann, oder? Also Bruno, würde ich sagen...
Der Kfz-Mechaniker hat es auf jeden Fall nicht versucht, das zu schaffen, ja, Martin Schmidt.
Du fragst ja auch kein Kfz-Mechaniker, ob er irgendwie dein Haus gegen Wohnungsbrand versichern kann. Also hätten die ja früher drauf kommen können, oder? Trotzdem natürlich jetzt ein ganz interessantes Duell am Wochenende, auch wenn ich da auch nicht von diesem Wolfsburg-Modell total überzeugt bin. Aber jetzt am Freitag spielen sie...
In Mainz.
In Mainz. Dein Tipp, sag mal.
Wolfsburg in Mainz, ja. 1:1.
Meinst du wirklich? Ich glaube, Labbadia holt 3 Punkte. 2-1 Sieg für den VfL Wolfsburg. Und was hast du, Moritz?
Ich sehe das genauso wie ihr. Nee, ich glaube auch, dass... ich weiß gar nicht. Ich glaube auch, dass es unentschieden ausgeht. Aber das wird mit dem VfL in den nächsten Wochen aufwärts gehen.
Glaubst du an den Labbadia-Effekt?
Ja, ich glaube wirklich, dass ich halte den für einen guten Trainer. Ich glaube, dass das funktioniert. Ja.
Einer, der den kurzfristigen Erfolg sichert. Und das ist ja auch so ein bisschen wie bei einer Daily Soap. Letztlich haben sie doch zueinander gefunden. Denn
der
im November 2016 war er im Gespräch.
Ja, genau,
Als Nachfolger von dem Mann mit den Augenbrauen von Dieter Hecking, Klaus Allofs, hat da mächtig an Labbadia gegraben. Aber der wollte einen längerfristigen Vertrag haben. Hat er nicht bekommen. Deswegen kam damals Valeria Ismael, wurde befördert vom Interims zum Cheftrainer. Und jetzt kommt Labbadia mit etwas Verzögerung, mit ungefähr 1,5 Jahren Verzögerung, dann doch zum VfL Wolfsburg. Das ist doch eigentlich das Happy Happy End einer Love Story, oder?
Ja,
sind wir da zu kitschig veranlagt?
Oder mich erinnert das auch so ein bisschen an Minesweeper. Kennt ihr noch Minesweeper früher auf dem Windows 98-Rechner? Das war eins der vielen hochdotierten Spiele. Da ist jetzt im Prinzip die VfL-Geschäftsführung so lange um diese Mine Labbadia rumrum gegangen. Und jetzt, bam, hat es endlich gebammt und jetzt ist Labbadia da.
Bevor uns Fabian jetzt noch von seinen Masters of the Universe-Figuren erzählt, lass uns doch noch mal kurz über die Bayern reden.
Champions League.
Ja, hast du das Spiel gesehen gegen Beşiktaş?
Ja, ich habe es ein bisschen am Rande verfolgt. Hast du es gesehen?
Ich bin in der zweiten Halbzeit eingeschlafen.
Bist du echt?
Kein Witz, ja.
Ich meine, 5-0. Weißt du, was mich da tatsächlich total fasziniert? Und zwar habe ich gelesen, der FC Bayern München ist so erfolgreich wie seit 1980 nicht mehr. Und zwar haben sie 14 Pflichtspielsiege in Folge jetzt geholt. Und trotzdem ist da ja Stunk. Arjen Robben hat nicht von Anfang an gespielt und hat gesagt, da gab es ein großes Interview. Nach dem Spiel, da hat er gesagt, wenn ich jetzt das sagen würde, was ich denke, dann müsste ich morgen bei Karl-Heinz Rummenigge im Büro sitzen. Also der war da ordentlich angefressen.
Und er wurde eingewechselt, das habe ich noch gesehen, da war ich noch wach und er hatte erst seine Hose nicht an. Er musste so noch seine Hose anziehen.
Erst hat er den Verstand, dann die Hose verloren. Aber das hier sagt auf jeden Fall sein Trainer Jupp Heynckes.
Wir haben alle Feldspieler topfit und dann bei der Qualität der Mannschaft bleibt es nicht aus, dass auch mal die absoluten Superstars mal draußen bleiben.
Ja, auch Franck Ribéry war ja nicht von Beginn an dabei, dafür hat Coman gespielt, aber ich meine, so Superstars auf der Bank sitzen kennt man natürlich sonst auch eigentlich nur von Forrest Gump, aber auch beim FC Bayern München ist es natürlich so, da muss dann auch mal der ach so feine Herr Arjen Robben mal draußen sitzen.
Der ist ja auch schon 34,
Ist auch schon 34. Rente mit 34, verlängert er im Sommer, aber ich glaube, das können wir heute nicht mehr klären, oder?
Darüber reden wir dann vielleicht nächste Woche. Kommen wir zum Ende mit Blick auf die
Kommen
Uhr.
Kommen wir schon zum Ende?
Und würde vielleicht noch mal einen kleinen Hinweis geben, denn es samstags immer die NDR2-Bundesliga-Show, auch mit dem Nordderby Werder HSV, diesmal in der XXL-Ausgabe.
Ja.
Wir schließen um 18 Uhr nicht das Studio ab. Wir machen weiter, bis das Spiel in Bremen zu Ende ist.
Wir machen dann weiter, wenn andere aufhören. Die NDR2-Bundesliga-Show. Jedes Tor sofort ins Ohr.
Danke fürs Zuhören. Bis hierhin. Ihr könnt uns auf ndr.de/einballfürzwei abonnieren mit der NDR2-App oder in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr eure Podcasts runterladet. Und sagt uns doch, was euch gefällt und was wir verändern sollen, am besten über den Messenger in der NDR2-App oder schreibt uns eine Mail an podcast@ndr.de.
Und jetzt habe ich für dich noch eine ganz kleine Überraschung oder vielleicht auch für euch alle. Und zwar habe ich jetzt einen kleinen Gast hier. Ja, da haben wir schon ein bisschen was vorbereitet, der gerne noch etwas zum HSV sagen möchte.
Peter Maffay?
So ähnlich. Svenny Frese.
Hallo. Meine Oma sagt, ihr sollt mal fertig werden. Sie will jetzt auch ihr Video aufnehmen.
Ja, wir sind im Prinzip so gut wie durch. Aber du hattest doch diese Woche irgendwie so eine ganz interessante Geschichte für alle Werder-Fans in Sachen HSV, oder was war da nochmal?
Also das habe ich mir ausgedacht, weil ich meine Oma ärgern wollte, weil die ist HSV-Fan.
Aber wieso, was hast du gesagt?
Ja, man braucht ja nur 80.000 Werder-Bremen-Fans und die müssen alle in HSV eintreten. Und dann haben die da die Mehrheit und können einen Präsidenten machen, der dafür sorgt, dass Lothar Matthäus neuer Trainer von HSV wird. Oder der Sänger von Scooter. Also Lothar Matthäus wird nicht der neue Sänger von Scooter, sondern HSV-Trainer.
Klingt kompliziert, aber beim HSV ist alles möglich, ne?
Seid ihr bescheuert? Das ist ganz einfach.
Ja, aber na gut.
Oma!
Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Svenny Frese, die NDR2-Comedy. Wir sind die Freses. Immer jeden Tag um 7.17 Uhr. Und uns?
Nächsten Donnerstag wieder. Tschüss.
Ein Ball für zwei. Der NDR2 Fußball-Podcast.